Heute mit einem Besuch bei Svenska Kören München. Stefan Amitzbichler sagt dazu Hey und herzlich willkommen. In der evangelischen Kreuzkirche im Münchner Stadtteil Schwabing hat der Lucia-Zug begonnen. In völliger Dunkelheit. Nur die 6 brennenden Kerzen auf dem Kopf der auserwählten Lucia und in den Händen ihres Gefolges spenden ein wenig warmes Licht. Gerade so viel, dass man auch die weißen Gewänder, das Glitzer im Haar und die roten Hüftbänder erkennen kann. Zeichen der Jungfräulichkeit und des Martyriums der heiligen Lucia. Die Lichtheilige aus dem Ende des 3. Jahrhunderts hatte ja alle Hände voll zu tun, um ihre frühchristlichen Glaubensbrüder und Schwestern in den dunklen Katakomben mit Essen zu versorgen. Da konnte sie nicht auch noch eine Laterne oder Fackel in der Hand halten. Und so hatte sie sich einfach einen Lichterkranz aufgesetzt. Mit diesem Erkennungszeichen ziehen auch die Lucia aus dem schwedischen Chor in München und ihre Dienerinnen durch die Kirche. Und singen dabei eine Melodie, die der Franco-Italiener Teodoro Cottot 1849 eigentlich als Barcarole, als neapolitanisches Schifferlied und als Lobpreis auf den pittoresken Borgo Santa Lucia von Neapel veröffentlichte, ehe es den weiten Weg nach Schweden fand und zu dem Lucia-Lied schlechthin wurde. Sancta Lucia, Lys Clara Hägring, Heilige Lucia. Lichtklare Spiegelung der Luft. Verbreite in unsere Winternacht den Glanz deiner Schönheit. Sancta Lucia, Lys Clara Hägring. Übermorgen, am 13. Dezember, am Namenstag der heiligen Lucia, wird dieses Lied wieder in ganz Schweden zu hören sein. Wenn überall in den Kindergärten, Schulen und selbst in Betrieben eine Lucia gekürt wird und zahlreiche Lucia-Züge und auch Konzerte abgehalten werden. Die Münchner Exilschweden und hiesigen Schwedenfans aus dem Svenska Kören haben diese Tradition ja bereits am vergangenen Wochenende hochleben lassen. Einige Tage zuvor habe ich sie bei der Generalprobe überrascht.
Alltså jag heter Marianne Vennos. Jag leder Svenska Kören i München. Det är en kör för svenskar och för alla som tycker om att sjunga på svenska eller på andra skandinaviska språk. Also ich bin die Marianne Venos. Ich leite den schwedischen Chor München. Und der Chor ist für alle, die gerne auf Schwedisch singen wollen oder in einer anderen skandinavischen Sprache.
Haben Sie eine tatsächliche, waschechte Schwedin? Ulrika Back ist mein Name. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne seit 6 Jahren hier in München. Singe jetzt seit 5 Jahren hier im schwedischen Chor.
Ja, heter Wolfgang. Ja, er 56 år gammal. Jobba som tågtrafikledare hos Münchens tunnelbana och sjunga sedan 1998 här. Jag kommer aus dem Chiemgau. Ich bin der Wolfi, 56 Jahre alt. Ich bin Fahrdienstleiter bei der Münchner U-Bahn. Und seit 1998 singe ich in dem Chor.
Ich bin die Caroline. Ich komme aus Schweden. Ich bin da geboren. Schwedische Vater, ungarische Mutter. So Multikulti eigentlich. Und ja, ich wohne in München seit 6 Jahren, 5 Jahren. Und ja, bin seit 2011 Chormitglied. Das ist sehr schön, weil der schwedische Teil von mir lebt ja weiter. So, danke Marianne, wirklich.
Ich heiße Elisabeth Panzer und ich singe seit ungefähr 5 Jahren im Chor mit und habe eigentlich Norwegisch gelernt. Aber man kann da auch bei den Schweden mitsingen.
Ja, man kann da auch bei den Schweden mitsingen. Und seit ziemlich genau 33 Jahren. Als Marianne Venos Svenska Koren München 1983 ins Leben rief. Genügend Sängerinnen und Sänger aus dem Land der Elche, Seen und Wälder scheint es ja selbst so weit südlich gegeben zu haben.
Ja, es gibt recht viele Schweden, aber es gibt auch sehr viele Deutsche, die sich für Skandinavien oder für Schweden interessieren. Und damals, wo ich den Chor gegründet habe, dann war das schon entweder vielleicht Leute von der Deutsch-Schwedischen Vereinigung oder auch schwedische Gemeinde. Oder wie gesagt, es gibt Leute, die gerne auf Schwedisch singen wollen.
Wir haben auch Leute mit dänischem und mit norwegischem Hintergrund und auch eine Halbnorwegerin, eine Finnland-Schwedin. Ja, also wir sind schon skandinavisch breit aufgestellt.
Und trotzdem, so einen schwedischen Chor muss man ja auch erst einmal ausfindig machen.
Ja, meine Nachbarin, die hat gewusst, dass ich Schweden-Fan bin und dass ich singe. Und dann hat sie mir das Weihnachtskonzert da empfohlen. Das war 97 im Dezember, haben wir das angehört, hat mir gefallen. Und am Jänner drauf war ich dann da.
Ja, ich habe in der Arbeit, ich arbeite als Tontechnikerin beim Rundfunk, schwedische Lieder mal bearbeitet. Die fand ich ganz toll, weil das ein komplett anderer Sound für mich war. Und das hat mich schon sehr interessiert. Außerdem konnte ich dann ein bisschen so mein Norwegisch in Erinnerung behalten.
Wenn man ein Stück Heimat auch im Ausland haben möchte, dann geht man zum schwedischen Chor.
Weil da natürlich auch Schwedisch gesungen wird.
Ja, hauptsächlich, wirklich hauptsächlich. Mal singen wir mal ein norwegisches oder ein dänisches Lied oder auch mal ein finnisches, wenn wir zusammenarbeiten mit einer finnischen Gruppe zum Beispiel. Aber sonst ist es auf Schwedisch.
Was für Nicht-Schweden aber auf Anhieb vielleicht nicht ganz so einfach ist.
Es gibt schon so Spezialitäten und es gibt Laute, die gibt es bei uns nicht. Also diese Üs, Ö, Üs und dann gibt es verschiedene Regeln, wie man die Konsonanten ausspricht. Da gibt es auch welche, die wir nicht kennen, wie Ch, sowas. Man kann sich oft was erschließen, auch wenn man überhaupt kein Wort Schwedisch kann, um was es eventuell gehen könnte. Es ist schon besser, wenn man ein bisschen was lernt.
Und dann auch richtig mitreden kann.
Ja, also ich habe kein Problem damit. Ich habe 94 angefangen mit dem Schwedisch lernen, aber wir haben tatsächlich einige, die von dem, was wir singen, überhaupt nichts verstehen. Aber die bringen wir auch noch hin. Die werden so lange genervt, bis sie anfangen zum Schwedisch lernen.
Und da scheint er bereits gute Erfahrung gemacht zu haben, der Wolfi. Und wahrscheinlich ist er auch der genau Richtige dafür. Svenska Koren München. Ein schwedischer Chor mitten in der bayerischen Landeshauptstadt, der auch jenseits des Lucia-Konzerts im Jahresablauf an der einen oder anderen Stelle zu hören ist.
Zum Beispiel ein Frühlingskonzert, das ist ein Highlight, machen wir immer im Mai und feiern natürlich Frühling, weil Frühling in Schweden ist ja was Besonderes, weil die Dunkelheit ist ja doch etwas länger bei uns. Und deswegen sind die schwedischen Frühlingslieder sehr fröhlich. Und deswegen macht man ein extra Frühlingskonzert jedes Jahr.
Noch eine Gelegenheit ist, wenn jemand heiratet zum Beispiel. Das ist in diesem Jahr passiert. Nämlich der Wolfi hat dann geheiratet und wir haben auf seine Hochzeit gesungen.
Und wir singen auch für die schwedische Kirche hier in München. Die haben im Jahr ein paar Gottesdienste und da üben wir Stücke für den Gottesdienst ein.
Mörkolandes Kiner det Ljus. In dunklen Landen leuchtendes Licht. Lucia in der Nacht. Ein weiteres Lied darauf, dass die Heilige des Lichts die winterliche Dunkelheit und Kälte auch wieder vertreiben möge. In frühen Beschreibungen ihres Martyriums soll Lucia um 283 als Tochter eines reichen römischen Bürgers in Syrakus geboren worden sein. Weil sie sich nicht verheiraten lassen, sondern Christus in Jungfräulichkeit verbunden bleiben wollte, musste sie sterben. Ihr zurückgewiesener Bräutigam klagte sie an. Als Christin wurde sie während der Verfolgungswelle unter Kaiser Diokletian getötet. Der Legende nach konnten ihr aber weder ein Zauberer noch siedendes Öl etwas anhaben. Schließlich wurde sie laut betend mit einem Schwertstich in den Hals umgebracht. Andere Legenden berichten auch, dass man ihr die Augen herausgerissen hat. Über Konstantinopel kamen ihre Reliquien im Jahre 1204 nach Venedig, wo sie in der Kirche Santa Lucia beigesetzt wurden. Nachdem diese 1860 dem gleichnamigen Bahnhof von Venedig Platz machen musste, wurden die sterblichen Überreste umgebettet und liegen heute in der nahegelegenen Kirche San Geremia e Lucia. Seit dem Mittelalter war der 13. Dezember, der Namenstag der Heiligen, auch der Tag, an dem man die Kinder bescherte, bevor sich dann dafür im 16. Jahrhundert nach und nach der 24. Dezember durchsetzte. Und es war in Schweden bis zur Einführung des gregorianischen Kalenders im Jahre 1752 auch der Tag der Wintersonnenwende, einer der lichtärmsten Tage überhaupt, an dem zum Beispiel in Stockholm die Sonne erst gegen 8:30 auf und um 3:00 Nachmittag bereits wieder untergeht. Während im nordschwedischen Kiruna zwischen dem 11. und dem 31. Dezember mit 21 lichtlosen Tagen die totale Polarnacht herrscht. Da herrscht dann auch, ob mit oder ohne christliche Basis, ein ausgeprägtes Bedürfnis nach einem Fest des Lichtes, das in seiner heutigen Form auf die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückgeht. Zu einem regelrechten Boom wurde das Lucia-Fest, als das Stockholms Dagblatt 1927 zu einem Lucia-Wettbewerb aufrief und das schönste junge Mädchen mit einem elektrischen Lichterkranz auf dem Kopf durch Stockholm ziehen durfte. Seitdem ist die Kür einer Lucia eine der wichtigsten Bestandteile dieses vorweihnachtlichen Events, an das man sich auch unter kulinarischen Aspekten noch Jahre später gern erinnert.
Also man wacht dann immer morgens auf, das ist immer ganz was Besonderes an diesem Tag. Vor allem als Kind kriegt man dann heiße Schokolade und den Lussekatt. Ein Lussekatt ist so eine Safransgebäck und Pepparkakor, Lebkuchen, das kriegt man gleich im Bett. Dann schaut man dieses typische traditionelle Lucia Konzert im Fernsehen an, immer sehr stimmungsvoll und schön. Danach geht es weiter. Jede Schule hat einen eigenen Lucia-Zug und sehr, sehr, sehr wichtig, wer wird Lucia?
darf man sich anmelden und dann wird meistens dann Stimmen gezählt und eine darf dann Lucia sein. Abends hat jede Stadt auch eine schöne Lucia-Konzert, meistens in der Kirche. Also so ist eigentlich der Ablauf.
Die Wahl einer Lucia, ein Lucia-Zug und jede Menge Lüssekatter, Lichtkatzen, für die man sich auch als Nicht-Schwede durchaus erwärmen, ja, und sie auch selber machen kann.
Ja, zum Ersten braucht man ganz viel Zeit, das zu machen. Es ist auch schön, Lüssekatter zu machen. Also das bringt wirklich die Weihnachtsgefühl. Und Geheimnis von Lüssekatter, viel Butter, keine Margarine, reine Butter und doppelte Menge, wie es im Rezept steht, weil dann werden die weich und gut.
Von den Kalorien wollen und müssen wir da jetzt auch nicht reden. Dafür gibt's dann die guten Vorsätze im neuen Jahr. Und für das süße Hefegebäck eine umfangreiche Zutatenliste.
Butter, Milch, Hefe, Safran, Zucker. Man sagt auch, man soll ein bisschen mehr Zucker drin sein, weil das Safran hat ja einen ganz starken Geschmack und man soll das so ausgleichen quasi. Ja, Salz, Ei und Mehl. Ja, und Rosinen soll man auch zum Dekoration haben. Man macht so eine Teigreihe und dann macht man so, dass man von rechts und links einfach von umgekehrten Seiten das reinrollt. Und wenn es fertig ist, kommt mal Rosinen drin und Ei darüber und ins Ofen rein. Man kann auch größere machen, damit so doppelte. Also da nimmt man nur zwei und legt aufeinander quasi. Und dann kriegt man diese zwei Augen, die Lüssekatter-Augen. Dazu trinkt man dieses schwedisches Glögg, schwedisches Glühwein eigentlich. Aber ich muss sagen, das Glögg ist ein bisschen anders und mir schmeckt es besser als Glühwein.
Wen wundert's, wenn man es doch genau so gewöhnt ist. Wer sie selber ausprobieren möchte, die schwedischen Lüssekatter, auf unserer Musik für Bayern-Seite unter bayern2.de finden Sie dafür auch ein passendes Rezept. Die passende Musik dazu liefert uns jetzt der schwedische Chor aus München mit einem Morgenlied. Gut Morgen mit Herrschkap. Also, guten Morgen, Herrschaften.
Guten Morgen mit Herrschkap, Herr komme, Lüsse brüt, und komme die Lieder, die alle.
Morgen mit Herrschkap. Auch das ein Lucia-Lied, in dem sie uns als Braut begegnet und uns alles Gute in dieser frühen Morgenstunde wünscht. Und ein fröhliches Jül, ein fröhliches und gesundes Weihnachten dazu. Damit kommen wir auch wieder auf das Weihnachtskonzert des schwedischen Chores zurück, das ja eigentlich eine Kombination aus Konzert und Lucia-Zug ist.
In Schweden ist ja oft so, dass es ein kurzes Konzert ist, weil es dann nur ein Lucia-Zug ist. Aber wir haben ja ein dreiteiliges Konzert, also erst in normalen Kleidern und mit Licht und mit Noten. Und dann gehen wir raus und die Mädchen ziehen sich um. Und in der Zeit kommt dann Instrumentales in der Kirche. Und dann kommt dann der dritte Teil der Lucia-Zug.
Selbstredend, dass auch die Instrumentalmusik zumindest überwiegend aus Schweden kommt. So wie auch die schwedische Nyckelharpa.
Ich heiße Claudia Richter und ich spiele Nyckelharpa. Dazu bin ich gekommen, weil ich Geige spiele und über die schwedische Volksmusik auf der Geige halt dann das Instrument, die Nyckelharpa, entdeckt habe und fand das einfach ganz lustig und wollte das auch mal ausprobieren.
Rein optisch erinnert dieses Saiteninstrument an eine Drehleier. Akustisch gesehen ist es aber dann doch eher eine Art Geige.
Die Nyckelharper ist ein Streichinstrument, hat 4 Saiten, eigentlich wie die Geige, nur man langt dann nicht mit den Fingern auf die Saiten, sondern man hat halt Tasten und mit den Tasten drückt man dann auf die Saiten drauf. Und noch eine Besonderheit ist, dass es für jeden Halbton der Tonleiter eine Resonanzsaite gibt, die dann mitschwingt, sodass das Ganze so einen halligen Kirchenklang ein bisschen hat.
Eine Finnskogspolska, so wie man sie in Finnskogen im südlichen Norwegen und im angrenzenden Schweden tanzt. Claudia Richter hat sie nicht nur gespielt, sondern auch für ihre Nyckelharpa eigens bearbeitet. Instrumentalmusik im Weihnachtskonzert von Svenska Koren München, mit der die Chorleiterin Marianne Venos den dunklen zweiten Lucia-Teil gegenüber dem ersten lichten Konzertteil absetzt.
Da versuche ich halt traditionelle und neue Lieder von Schweden oder Skandinavien. Und ich versuche eher mit Advent zu beginnen, so bereite den Weg. Und eher am Ende, vor der Pause, sind wir schon bei Weihnachten angelangt, zum Beispiel mit O Helga Natt, O Heilige Nacht.
Oder mit einem Gudson erfødt. Heute ist uns der Sohn Gottes geboren, zu Bethlehem im Stall.
Lucia-Teil versuchen wir natürlich Sancta Lucia-Lied, das ist obligatorisch. Und dann kommt oft so ein guter Aftonlied, also ein guter Abendlied oder guter Morgenlied. Und dann etwas vom Staffan, Stalle Knecht, also den Staffan-Lied. Und dann fast obligatorisch ist auch am Ende Bethlehems Schwäne. Das ist ein wunderschönes Lied von Alice Tegner. Das haben wir dann meistens als Krönung am Ende vom Lucia-Zug.
Davor aber beklagen sich alle nochmals über die bedrückende Finsternis, den pechschwarzen Himmel und die kaum sichtbaren Sterne. Bis sie zu Hunderten und Tausenden kommen, die Safranbuben, die mit Fackeln um die Häuser ziehen und die Nacht erhellen. Dum, dum, dum.
Du schaust nur noch so schmal, skumm mal in.
Himlen hänger Sternswart. Sternschwarz hängt der Himmel. Noch einmal eine Aufnahme aus dem Weihnachtskonzert des schwedischen Chores aus München unter der Leitung von Marianne Venos. Zum Nachhören und Herunterladen gibt es diese Entdeckungsreise auch auf unserer Musik für Bayern Sendungsseite unter der Adresse bayern2.de. Am kommenden Sonntag unterhält sich an dieser Stelle Detlef Krenge mit Stefan Hippe, dem musikalischen Kopf des Nürnberger Akkordeonorchesters, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert. Und wir feiern jetzt zum Schluss auch schon ein bisschen Weihnachten. Der heilige Stefan reitet als Stallknecht von Herodes in die Nacht hinaus. Er hat den Stern von Bethlehem entdeckt und überbringt seinem Herrn die Botschaft: Heute wurde ein König geboren, einer, der besser ist als du. Sankt Staffan han rida sinar hestar til van. Und damit sage auch ich gut Jül und gut Nidor, als ihr Stefan Amelsbichler.